für unseren himmlischen Vater, für seinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn, und für den Heiligen Geist. Amen. Ja, ich habe zu Beginn ein kurzes Bibelwort. Und zwar ist es das Schma Israel. Ihr kennt das alle. Höre Israel, der Herr ist unser Gott. Der Herr ist einer, steht hier. Wir wissen, dass das die heilige Dreieinigkeit ist. Ja, wir wissen, dass unser christlicher Glaube auch auf diesem Schma Israel sich gründet. Der christliche Glaube baut auf das Alte Testament auf. Das gehört zu Gottes Plan, als er Paulus losschickte. Und als Paulus gesendet wurde, die Heidenvölker wurden mit hineingenommen und wir dürfen auch den Gott Israel anbeten. Ja, warum dieses Schma Israel heute Morgen? Wir hatten am vergangenen Freitag, vorgestern, den Holocaust-Gedenktag. Und bin eigentlich dankbar dafür, dass in der Arche viele Israel-Freunde sind und dass in der Arche dieser Holocaust-Gedenktag nicht so sang- und klanglos vorüberzieht. Und ja, es gibt nicht mehr viele Gemeinden, wo an diesen Tag erinnert wird. Und es ist schön, dass die Arche diesen Tag nicht vergessen hat. Ja, ich will noch mal ganz kurz in Erinnerung bringen. Holocaust. Was bedeutet es? Und zwar Holocaust bedeutet, das Wort Holocaust bedeutet vollständig verbrannt. Und das erinnert uns natürlich an Auschwitz-Birkenau. So, in Israel ist der Begriff Holocaust nicht so gebräuchlich. In Israel spricht man von Shoah. Was so viel bedeutet wie die Katastrophe, das große Unglück, das große Unheil. Ja, es war der nationalsozialistische Völkermord an 5,6 bis 6,3 Millionen, stellt euch diese riesige Zahl vor, europäischen Juden während des Zweiten Weltkriegs. Rund zwei Drittel aller damals lebenden europäischen Juden, also fast alle. Der endgültige Entschluss zur Ermordung aller Juden fiel im Verlauf des Vernichtungskrieges gegen die UdSSR, heute Russland, ab dem Sommer 1941. Deutsche und ihre Helfer verfolgten daraufhin bis 1945 das Ziel, alle Juden im deutschen Machtbereich systematisch zu ermorden, ab 1942 auch mit industriellen Methoden. Das, was in Auschwitz passierte, das war industriell. Ja, Dieses Menschheitsverbrechen gründete sich auf dem staatlichen propagierten Antisemitismus und der entsprechenden rassistischen Gesetzgebung des NS-Regimes. Ja, ein schlimmes Gedankengut. Der Antisemitismus ist auch heute wieder anzutreffen. Ohnehin, so dieses Gedankengut, nur die Guten kommen ins Körbchen und die anderen, die kommen sonst vorhin. Ja, ich hatte mit Juliane vereinbart, dass wir ein kleines Lied hören, ein kurzes Lied. Diese schrecklichen Bilder, die wollte ich heute Morgen. Und ja, deswegen bin ich dankbar für dieses Lied. Ich möchte noch mal ganz kurz zu dieser Warum-Frage eingehen. Ich habe das Shoah Israel vorgelesen und es wird ja immer wieder gefragt, wo war der Gott Israels, als das passierte. Da haben sich sehr viele Theologen und Ausleger mit beschäftigt. Ich habe das alles sehr sorgfältig studiert, aber es konnte mich alles nicht so richtig überzeugen. Ich habe keine Antworten gefunden. Die Schuld wird gerne Gott in die Schuhe geschoben. Ich selbst halte es für unzulässig. Der Holocaust wurde von Menschen gemacht. Gott lässt jedem Menschen die freie Entscheidung, Dinge zu tun oder zu unterlassen. Er hat die Pflicht, Verbrechen gegen die Menschlichkeit anzuklagen. Ja, noch heute wird behauptet, das haben wir nicht bewusst, haben wir nicht gewusst. Kann mich erinnern, ich habe mit meiner Mutter drüber gesprochen, auch sie sagte das, das haben wir nicht gewusst. Für mich persönlich ist es der Beweis, dass die Welt Jesus braucht. Und sie braucht ihn deshalb, weil in jedem menschlichen Herzen nichts Gutes zu finden ist. Das ist meine Lehre, oder das ist das, was ich aus dem Holocaust gelernt habe. Wir brauchen Jesus. Und wir dürfen, es wird häufig vergessen, dass Menschen, die Jesus nicht im Herzen haben, ja, dass sie nach wie vor unter dem Zorn Gottes stehen. Das ist so, das wissen wir. Ich will da nicht weiter drauf eingehen und es auch nicht bewerten, aber das ist eine biblische Tatsache, die manchmal gerne übergangen wird. Ja, nur Jesus, nur mit Jesus geht es. Er ist der einzige Weg, die einzige Wahrheit, die zum ewigen Leben führt. Wir wollen eine Gedenkminute einlegen für den Holocaust. Wem es möglich ist, der stehe bitte auf und ich schließe dann mit einem Gebet ab. Traurig, was geschehen ist in Auschwitz-Birkenau und auch an anderen Orten. Wir sind traurig, dass deinem geliebten Volk das geschehen ist. Und wir wollen es nicht vergessen. Ich denke auch an die Bestrebung, diesen Holocaust-Gedenktag ganz und gar abzuschaffen. Ja, unangenehme Dinge, die schafft man gerne ab. Aber ich denke, es ist gut, wenn wir uns daran erinnern, und diese Gräueltaten nicht vergessen. Danke, dass du immer noch gute Gedanken mit Israel hast. Aber ich will dich bitten an dieser Stelle, ja, dass so etwas nie wieder geschieht. Und es waren ja nicht nur Juden, die hingerichtet wurden, es waren auch die Sintis und die Roma, es waren Homosexuelle, alles Menschen, die nicht so in die Linie hineinpassten. Ja, auch die mussten dran glauben. Auch sie wollen wir nicht vergessen. Danke, Jesus, dass du unsere Herzen jetzt wieder froh machst und wir den Gottesdienst in Freude zu Ende bringen können. Aber wir wollten diese Sache nicht einfach so übergehen. Danke, Jesus. Du bist nach wie vor gut. Amen.
Ja, auch von mir ein herzliches guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Der Gottesdienst begann mit dem Schma Israel. Und in dem Moment, wo du das gesagt hast, fühlte ich mich direkt zurückversetzt nach Tübingen in den Hörsaal, in den Hebräischunterricht. Schma Israel Adonai Eloheinu Adonai Eshat. Es ist doch noch nach 40 Jahren was hängen geblieben. Zu Deutsch, höre Israel, denn der Herr unser Gott ist ein einiger Herr. Schön. Schön, dass man auch daran wieder erinnert wird. Denn das ist das Gebet, das die israelischen Mütter jeden Abend mit ihren Kindern vorm Zubettgehen beten. Jeden Abend. Herr Jesus, wir danken dir heute Morgen, dass jetzt nicht die Zeit ist, wo du uns zu Bett bringen willst. Du hast uns eingeladen in deine Gemeinde. Du bist der Herr hier. Und wir wollen hören und verstehen, was du uns zu sagen hast heute Morgen, Herr. Nimm du diese Versammlung in deine Hände und wirk durch deinen Heiligen Geist zu unseren Herzen. Danke für jeden Einzelnen, der gekommen ist, Herr. Segne jeden, der da ist, sei du bei denen, die heute nicht hier sind. Und ganz besonders wollen wir heute Morgen an unsere liebe Heidemarie denken. Sie ist wieder gestürzt. Sie musste zum Glück nicht ins Krankenhaus, aber das Gesicht ist auch betroffen. Dass du wirklich bei ihr bist, dass du sie tröstest, dass du sie aufrichtest und dass du mit deiner Heilungskraft an ihr wirkst, dass sie schnell wiederhergestellt ist, Herr. Wir wollen auch an alle anderen denken. An Senta, die auf dem Weg der Heilung ist. An unsere alten Geschwister, die nicht mehr den Gottesdienst besuchen können, Herr. Dass du bei jedem Einzelnen bist, Herr. Genauso wie bei uns heute Morgen. Und unsere Herzen erquickst und segnest, Herr. Amen.
Amen.
Ja, der Gottesdienst hat ja ziemlich traurig angefangen. Ich freue mich sehr, dass Benno heute hier ist. Er schnuppert schon mal wieder ein bisschen Arche-Luft, denn er wird uns im Februar auch mal wieder am Wort dienen. Und ich danke dir, dass du auch an sein Volk gedacht hast, das genauso betroffen war in der Nazi-Zeit. Ich habe ja noch alte Geschwister kennengelernt in den Zeltmissionen, wo ich ja schon 40 Jahre auch engagiert bin, immer mal wieder, die mir noch ihre Tätowierungen an den Armen gezeigt haben, als Überlebende. Ja, es ist traurig und es ist gut, dass wir uns wieder daran erinnern und dass wir es nicht vergessen. Auch wenn man versucht, wie du gesagt hast, dass es vergessen wird, wollen wir daran denken, gerade jetzt auch in Kriegszeiten. Es ist einfach nur fürchterlich. Und eigentlich hatte auch unser deutsches Volk mal gesagt, nie wieder Krieg. Aber heute Morgen möchte ich uns auch mal eine ganz andere Seite zeigen von dieser Geschichte. Die Überschrift heißt heute Morgen, von guten Mächten treu und still umgeben. Dietrich Bonhoeffer war ja durch einen ganz bestimmten Text zu seinem Gedicht von guten Mächten angeregt. Nämlich aus dem Römerbrief in Kapitel 8 ab Verse 31. Als Dietrich Bonhoeffer dieses Gedicht, das dann auch zum Lied vertont wurde, schrieb, saß er im Konzentrationslager Flossenbrück. Am 8. April 1545 wurde er dort zum Tod verurteilt und am kommenden Tag ermordet. Ironischerweise wurde das Urteil im September 1945 vom Landgericht Berlin wieder aufgehoben und Bonhoeffer wurde rehabilitiert. Nur er hatte leider nichts mehr davon. Aber wir erinnern uns an diesen Glaubenshelden. Es ist ein besonderer Text, einer der wichtigsten der Bibel, wie ich denke, durch den Bonhoeffer inspiriert wurde. Er schrieb dieses Lied, das wir nachher nach der Predigt gemeinsam singen werden, in der Todeszelle. Und der Bibeltext, der ihn inspiriert hat, ich lese ihn aus Römer Kapitel 8, Abvers 31, da heißt es, ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Jesus Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht im Psalm 44, Vers 23, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, noch Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unseren Herrn. Was für eine Spannung wird hier aufgebaut. Auf der einen Seite, Gott ist für uns, er schenkt uns alles, nichts kann uns von der Liebe scheiden. Das sind Sätze größten Gottvertrauens und nicht zu überbietender Gewissheit. Das mach mal in der Todeszelle. Auf der anderen Seite stehen ja maximale Infragestellungen von Gewissheit und Gottvertrauen. Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr und Schwert, finstere Mächte und Kreaturen, die Zerstörung bringen und die das Leben fordern. Gewiss, da steckt viel Mythologisches in diesen Zeilen. Die antike Welt war voller Magie und dunkler Zauberkräfte. Der Umgang mit Geistern und Dämonen gehörte zum täglichen Leben. Diese dunklen Mächte galten als Ursache von Krankheiten, Erdbeben, Missernten oder Krieg. Man wusste nichts von Hygiene und Bakterien, von Klimaschwankungen und der Plattentektonik der Erdkruste, durch die ja bekanntermaßen die Erdbeben entstehen. In diesen Bereichen sind wir heute aufgeklärter und wir wissen Bescheid. Aber gegen Erdbeben und selbst gegen manche Seuche sind auch wir machtlos. Wir sind ihnen ausgeliefert, wie die Menschen vor 2000 Jahren. Das ist uns 5 Jahre nach dem verheerenden Tsunami im Indischen Ozean schmerzlich präsent. Obwohl wir die Ursachen kennen, kommen Unglücksfälle wie ein Erdbeben oder eine Seuche wie finstere Mächte über uns. Plötzlich aus dem Nichts, heimtückisch, unberechenbar, wen es trifft und wie groß die Schäden sind. So haben wir auch aktuell die Corona-Pandemie erlebt. Wie ein Dieb in der Nacht brach sie herein. Doch schauen wir uns die Aufzählung bei Paulus genauer an. Die meisten bedrohlichen Mächte und Situationen, die Paulus benennt, sind ganz unmythologisch. Wir kennen sie, wenn nicht aus dem eigenen Erleben, so doch aus dem Familien- und Freundeskreis oder aus den Medien. Ihr alle kennt Menschen. Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr oder Schwert zählt der Apostel hier auf. Wenn wir nach Jerusalem blicken an diesem Wochenende, sind dort schon wieder 3 Attentate verübt worden in Jerusalem, nur an diesem Wochenende, heute Morgen zum 3. Mal. Es hört nicht auf. Man ist hier wie da gegen Gottes Volk. Wenige trauen sich, nein, nur mit Mühe bewältigen wir viele berufliche und familiäre Herausforderungen. Manche helfen, manchen helfen eine Therapie oder Medikamente. Doch einige trauen sich in ihren Ängsten nicht mal ärztliche Hilfe zu suchen. So perfide ist die Krankheit, dass sich Kranke nicht selten auch noch gegen mögliche Hilfe verschließen. Sie halten eine Fassade der Normalität nach außen aufrecht, obwohl sich das Gebäude des eigenen Selbst dahinter längst in Auflösung befindet. Manche verwechseln ihre Angstfantasien mit der Wirklichkeit. Sie leben in einer gespenstischen Welt und meinen, sich darin einrichten zu müssen. Wie könnte man ihnen helfen? Fragt man sich und findet oft keine Lösung. Trübsal und Angst sind finstere Mächte, die bis heute Schmerz und Tod bringen. Verfolgung und Blöße. Unmittelbar fällt einem die Verfolgung der Opposition im Iran ein. Die Forderung nach fairen Wahlen wird niedergeknüppelt und niedergeschossen. Es kommt zu willkürlichen Verhaftungen. Im Gefängnis sind die Oppositionellen dem Sadismus ihrer Wärter ausgeliefert. Sie werden gequält und missbraucht, ihrer Würde beraubt. Jetzt fordert man die Todesstrafe für die Aufständischen. Was wird noch alles passieren? Verfolgung und Blöße können aber auch ganz anders geartet sein. In unserem Land, mal gucken, ob ich hier überhaupt einen Platz finde. Ja, danke. In unserem Land entblößen sich viele selbst in Talk- und Castingshows. Sie stellen ihr Talent zur Abstimmung und werden unter dem Gejohle des Publikums öffentlich gedemütigt. Niemand wird zur Teilnahme an solchen Shows gezwungen. Aber wer ahnt schon als junger Mensch, wie nahe Medienruhm und Medienschande beieinander liegen? Die Realität der Massenmedien ist gnadenlos. Das Internet vergisst nichts. Und so muss, wer sich einmal öffentlich blamiert hat, mit den Bildern seiner Blöße für immer leben. Auch die mediale Öffentlichkeit müssen manche als finstere, bedrohliche Macht erleben. Hunger zählt der Apostel als weitere Bedrohung auf. Millionen Menschen hungern auf der Welt. Aber bei uns wird zum Teil noch durch die Tafeln das abgefedert. Aber vielen Menschen ist es zu peinlich, die Hilfe in Anspruch zu nehmen. Der Klimawandel wird ihre Zahl vermutlich noch erhöhen. Dabei gibt es genügend Nahrungsmittel auf der Welt. Es mangelt an sachgerechter Verteilung, es mangelt an Gerechtigkeit. Und oft verhindert auch Korruption, dass Hilfe wirklich bei denen ankommt, die sie brauchen. Hunger und Korruption sind Geiseln der Menschheit, sie sind finstere Mächte. Schließlich nennt der Apostel noch Gefahr und Schwert als Bedrohungen und meint damit nackte, willkürliche, verbrecherische Gewalt. Wem fällt zu diesem Stichwort nicht der Amoklauf von Winden ein? Wer denkt nicht an das Massaker in Eislingen, bei dem 2 Jugendliche eine ganze Familie ausrotteten? Wir denken an diesem Abend an die Opfer, die wir gerade in Schleswig-Holstein erleben, im Zug, wo einer mit dem Messer 2 junge Menschen tötete und viele verletzte. Der Brandanschlag von Hoyerswerda auf ein Flüchtlingsheim mit vielen Toten ist mir in Erinnerung. Ich habe eine Verwandte in Hoyerswerda und ich habe das Haus gesehen, das abgebrannte Haus. Die Angehörigen der Opfer werden ihr Leben lang damit zurechtkommen müssen. Wir denken heute auch an Sie und schließen Sie in unser Gebet mit ein. Welche dunkle Macht ist solch willkürliche, sinnlose Gewalt? Der Wahn des Einzelnen kann so viele in tiefes Unglück stürzen. Und dann kommt Dietrich Bonhoeffer. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Ja, also bei dem, was ich hier gerade erzählt habe, kann man doch mit Recht fragen, wo soll jetzt der Trost herkommen? Das ist ja nicht zu fassen. Gefangenschaft, Willkür, Bombenhagel, Hinrichtung von Mitgefangenen. Von guten Mächten muss man nur dann dichten, wenn die Bedrohung durch die bösen Mächte bis ins Letzte bedrängen sind. Bonhoeffer denkt bei den guten Mächten an die Psalmen und Lieder, die er betet und singt. Er denkt an Briefe und freundliche Gesten. Er denkt an die Liebe seiner Eltern, seiner Verlobten und seiner Geschwister. Ich habe noch seine Sammlung von Briefen zu Hause, die er an seine Verlobte aus dem Gefängnis geschrieben hat. Alle diese guten Mächte werden ihm zur Faszination der Liebe Gottes. Sie helfen ihm durchzuhalten. Sie geben ihm Kraft, auch im Sterben und im bitteren Tod durch den Strang kurz vor der Befreiung des Lagers. Welche guten Mächte haben wir denn im vergangenen Jahr erlebt? Wir gucken zurück und die meisten sehen nur Negatives. Ja, was ist wider Erwarten gut gegangen? Wo haben wir Liebe erfahren oder Freundschaft? Was hat uns stark gemacht und geholfen, Herausforderungen zu bestehen? Jede und jeder muss hier für sich selbst fragen und suchen. Der Apostel führt all die Erfahrungen mit guten Mächten zurück auf Jesus als eine große, gute Macht, auf Gott, der seine Menschen liebt. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes in Christus Jesus, unserem Herrn. Das bewegt Dietrich Bonhoeffer in der Todeszelle. Das bewegt ihn dazu, dieses Lied zu schreiben. In allem, was uns trägt und tröstet, in allem, was uns hilft, in Krisen und Bemühungen, ist Gottes Liebe als eine große, gute Macht gegenwärtig. Und diese Liebe Gottes ist stärker als jede andere Macht. Gottes Liebe hält stand, sie bleibt. Sie hält uns auch dann, wenn andere Mächte uns überwältigen. Gottes Liebe hält uns auch im Sterben und im Tod. Sie verbindet Lebende und Tote. Sie sorgt dafür, dass nichts und niemand verloren geht, wer sein Vertrauen auf ihn setzt. Die Gewissheit, mit der der Apostel Paulus uns diese Trostbotschaft auf den Weg gibt, wird uns immer wieder zuhanden sein. Schon Martin Luther hat dies in unserem Predigttext bemerkt. Er schreibt, in der Angst glauben wir das nicht. Deshalb müssen wir es, dieses Wort, treiben. Und er meint damit, dass wir in der Angst uns an diese Trostsätze erinnern müssen. Und wenn wir uns selbst daran erinnern, dass uns dann andere daran erinnern sollen, mit Freundlichkeit, mit Liedern und Gebeten. Niemand muss für sich allein glauben. Niemand ist alleine stark genug. Aber wir haben ja die anderen, die christlichen Geschwister, die mit uns und manchmal für uns glauben, wenn wir es selbst nicht können. In unseren Gebetsstunden wird das offenbar. Und wir erleben auch in diesen Gebetsstunden, dass daraus Frucht entsteht. In der Angst glauben wir das nicht. Deshalb müssen wir uns immer wieder an Gottes Trostwort erinnern. Das können wir mit der Bibel, mit Psalmen und Liedern tun. Das kann heute in der massenmedialen Zeit aber auch ein Roman oder ein Film leisten. Manche Bücher, manche Filme unterhalten nicht nur, sie trösten auch. Sie benennen die Angst, die wir erleben, erzählen aber auch von der Hoffnung und der Liebe und von den guten Mächten. Die Poesie dieser Werke reicht uns. Es gibt finstere Mächte, personifiziert streben sie nach Macht und willkürliche Herrschaft. Sie bringen Tod und Vernichtung, Kälte und Hass. Man könnte denken, die Mächtigen dieser Zeit arbeiten nach den Vorgaben der Harry Potter Bücher. Auf der anderen Seite stehen die guten Mächte. Bücher und Filme führen beide Seiten eindrücklich vor Augen, die Mächte der Finsternis und die Mächte des Guten. Das darf uns nicht davon abhalten, das Wort Gottes zu lesen. Das ist das Wesentliche. Alles andere ist Beiwerk. Aber das Wort Gottes ist wirklich das absolut Untrügliche und absolut Wahrhaftige, was wir uns immer wieder neu antun wollen, im positiven Sinne. Der Kampf zwischen den Seiten ist verlustreich und schwer. Am Ende siegen die Guten, wie sollte es auch anders sein? Denn am Ende, so lehrt uns die Offenbarung, am Ende siegt Jesus, unser Retter und Herr. Die Bilder sind stark und eindrücklich. Die moderne Computeranimationstechnik ist wie geschaffen für eine Fantasiewelt. Wir erleben, dass die Bedrohungsbilder stark und eindrücklich sind. Das Besondere an manchen Romanen und Filmen ist, dass auch die Hoffnungsbilder über die Maßen stark und eindrücklich sind. Eins der immer wiederkehrenden Hoffnungssymbole ist ein Phönix. Das ist ein Fantasietier. Der Phönix ist ein Vogelfabelwesen und hat seine Ursprünge in der ägyptischen Mythologie. Der Phönix verbrennt zu Asche und er steht aus dieser Asche wieder zu neuem Leben und Glanz. Die Christenheit hat schon früh den Phönix als Auferstehungssymbol für Gerechtigkeit und Wahrheit aufgenommen. In der Welt fallen viele ihm zum Opfer. Die Trauer ist übermächtig. Die Seite der Guten ist bis ins Mark geschwächt. Traurig und düster schauen viele Menschen, die Jesus nicht kennen, in die Zukunft. Da taucht auf einmal aus dem Nichts das Bild des Phönix auf. Er erhebt sich über den Horizont und zieht am Himmel seine Kreise. Der Phönix hat sich aller Zerstörung zum Trotz aus der Asche erhoben. Die Christen haben ihn vielerorts als Zeichen der Auferstehung unseres Herrn angesehen. Der Bann, den der Tod hinterlassen möchte, wird gebrochen. Durch so ein Bild erinnert man sich an das Wort Gottes. Was immer die Zukunft bringt, die Hoffnung ist lebendig. Man hat diesen Phönix in etlichen Kirchen in die Fenster integriert. Wenn ihr euch mal Kirchen anguckt, könnt ihr sie finden. Die Macht der Liebe wird auferstehen. Eltern, deren Sohn im Krieg gefallen ist, haben dieses Fenster als Erinnerung an ihn gestiftet. Ein Symbol der Hoffnung, ein Symbol für die guten Mächte. Es ist gut, dass wir solche Hoffnungssymbole haben. Und es ist gut, wenn wir uns mit solchen Bildern, Geschichten und Symbolen gegenseitig stärken und trösten und das wachhalten und lebendig, was in der Angst manchmal so schwer zu glauben ist und was uns der Apostel lehrt. Aber dieser Phönix, das ist so eine Krücke im Denken der Menschen, die das Heil der Christen in Jesus noch nicht erfahren haben. Paulus schreibt uns im Stammbuch, dass wir als Kinder Gottes glauben und wissen dürfen. Ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, welcher Gegenwärtiges, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur unterscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus ist, unserem Herrn. Das ist unsere Zuversicht, das glauben wir, das können wir anfassen und das trägt uns durch. Das ist in der heutigen Zeit so wichtig und wertvoll. Wir haben im evangelischen Kirchenliederbuch das Lied »Ein feste Burg ist unser Gott«. Ein gute Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der altböse Feind im Ernst, mit Ernst, er ist jetzt meint, groß Macht und viel Licht, sein grausam Rüstung ist, auf Erd nicht seinesgleichen. Eine feste Burg ist unser Gott, ist eines der bekanntesten protestantischen Lieder, wenn nicht gar das bekannteste. Den Lied verfasste Martin Luther vermutlich zwischen 1521 und 1529. Martin Luther dichtete sein Lied »Ein feste Burg ist unser Gott« mit Bezug auf den Psalm 46, einer der großen Vertrauenspsalmen der Bibel. Doch von Vertrauen ist dort zunächst nicht die Rede. In Psalm 46 heißt es vielmehr in der Einheitsübersetzung: Darum fürchten wir uns nicht, wenn die Erde auch wankt, wenn Berge stürzen in die Tiefe des Meeres, wenn seine Wasserwogen tosen und schäumen und vor seinem Ungetüm die Berge erzittern. Und es wird sogleich der Grund für das Vertrauen geliefert. Mit der Herr der Hirscharen ist mit uns, der Gott Jakobs ist unsere Burg. Amen. Amen. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir in der heutigen Zeit, wo wir viel Leid und Not sehen, auch Erbauliches finden für uns in deinem Wort. Wir haben heute Morgen einiges gehört. Wir haben gehört, wie es in der Welt tatsächlich aussieht. Aber vielmehr haben wir gehört, dass du derjenige bist, der uns durchträgt, der uns segnet und, wenn wir an ihm bleiben, uns auch hilft, dass wir das Ziel erreichen. Wir danken dir für dein Wort heute Morgen. Segne es und lass es uns in unseren Herzen reich bewerten und beachten. Amen. Amen. Amen.